Wir lieben dich mit deinen Ecken und Kanten. Als ich diesen Werbeslogan da gehört habe und mir in der Vorbereitung angehört habe, da dachte ich mir, ja, richtig, richtig dick abgebissen. Und neben einem, das ist eine ziemlich krasse Aussage, ging es mir ähnlich wie dir, Tom, wo ich gedacht habe, also das können die doch nicht ernst meinen. Also entweder haben die nicht mit anderen Menschen zu tun oder die leben in irgendeiner anderen Welt, aber das ist doch eine These, die kann ich zumindest nicht für mich halten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht sagt ihr in der FEG Dortmund, ich war jetzt ein halbes Jahr hier, da ist es so gut, da passt das schon alles. Und dann heißt das Thema heute, wie gehen wir miteinander in der Gemeinde um? Ein Thema, wo man sagt, boah, da drehe ich mich im Bett gleich nochmal um. Das brauche ich nun wirklich nicht am Sonntag. Da habe ich genug eigene Themen. Aber ich habe mir gedacht, es hilft ja nichts, wenn man diesen Slogan wiederholt und wenn man sich in der Gemeinde, und das erlebe ich oft in christlichen Gemeinschaften, wenn man sich das alles die ganze Zeit so schön sagt, wir lieben deine Ecken und Kanten und bunt ist immer schön und toll und das macht viel Spaß und das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Denn Ecken und Kanten nerven. Und mich nerven nicht manchmal nur Ecken und Kanten, sondern manchmal sind diese Kanten eben so scharf, wenn man sich dran stößt, und das passiert nun mal, dann hat man einen dicken blauen Fleck. Oder es tut richtig weh. Und da bringt es ja nicht zu sagen, ach, das fand ich jetzt eine richtig tolle Kante, die mir da in die Schulter reingehauen wurde. Und jetzt ist es ja auch nicht so, dass wir sagen, in der Gemeinde, wir hatten irgendwie so einen Bogen gehabt auf dem Fragebogen, Gemeindeaufnahmebogen, da steht ja nicht drauf, du bist die Persönlichkeit und so. Und wenn wir alle die Persönlichkeit haben, dann klappt das schon, sondern ihr seid sehr unterschiedlich. Und das macht ja Reichtum von Gemeinde aus, das sagen wir immer so schön, das ist so toll, wir sind so reich, gesegnet durch so viele Persönlichkeiten. Letzte Woche habt ihr das auch gefeiert, Obstsalat und so, jeder mag unterschiedliches Obst, habe ich mir sagen lassen. Aber das hilft ja nichts, denn man begegnet diesen Ecken und Kanten in der Gemeinde, ohne dass man es vielleicht will. Und darum glaube ich, dass dieses Thema zwar hart ist, manchmal zu thematisieren und auch überhaupt nicht schön ist. Es ist schöner, vielleicht über andere Dinge zu reden. Aber ich glaube, dass es ein Grundthema von christlicher Gemeinschaft ist. Und das will ich verdeutlichen an dem Text, den wir heute hatten, Galater 5, den ich zu Beginn einmal vorlesen will. Da heißt es, ihr findet das auf eurem Gottesdienstflyer, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Und einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das Spannende an diesem ganzen Brief, Galaterbrief, finde ich, dass Paulus den an die Gemeinden in Galatien schreibt und er findet in den ersten Kapiteln dieses Briefes sehr, sehr harte Worte. Also da geht es richtig zur Sache, wenn man sich den durchliest, weil Irrlehrer hatten den Weg in die Gemeinde gefunden und hatten die Verkündigung von Paulus etwas vermischt, indem sie gesagt hat, ja, das Evangelium von Jesus Christus, das ist schön und gut, aber ihr braucht noch andere Sachen. Ihr braucht wieder ein paar jüdische Gesetze, ganz ohne geht's auch nicht. Und das hat Anklang in der Gemeinde gefunden und die Gemeinde war so durchzogen, dass sie gesagt haben, ja, das Evangelium allein reicht uns nicht, wir brauchen noch mehr. Und dann kommt Paulus und wenn man sich die Kapitel 2, 3 durchliest, oder auch schon in Kapitel 1, das sind wirklich die härtesten Worte, die Paulus in den Briefen findet. Wo er wirklich kurz zusammenfasst sagt, es gibt nur das Evangelium von Jesus Christus und nur das Evangelium zählt. Alles andere funktioniert nicht. Nur das Evangelium. Und das sagt er praktisch in anderen Ausführungen in den Kapiteln 1 bis 5 ganz deutlich der Gemeinde. Und dann kommt vielleicht die Frage schon im Hintergrund, jo Paulus, das haben wir verstanden, aber wie soll es denn dann jetzt in der Gemeinde weitergehen? Also wie sieht das denn jetzt aus? Wenn wir eben keine Gesetze mehr haben, wenn wir eben nicht mehr klare Gebote haben, wo wir sagen, so und so, die kommen rein, die nicht, und wie machen wir das? Also wie sieht das jetzt aus, Paulus, dass ein Leben aus dem Geist, aus dem Evangelium heraus aussieht? Und dann kommt Paulus ab Kapitel 5 dazu, das zu entfalten und auszuführen. Und ganz bekannt, einige Verse vor unserem Text, da steht in Vers 22 folgende: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Gegen all das ist das Gesetz nichts. Also es geht um diese Frage, wie sieht Leben in der Gemeinde aus? Und an diesen, daran schließt unser Text heute an. Sind wir noch sicher? Noch ja. Und für mich war dieser Vers 25, den ersten, den wir lesen, der ist für mich sowas wie der Mottosatz geworden von dieser ganzen Versen, die danach kommen, die nach Vers 2 auch noch weitergehen, wo das thematisiert wird, dieses, wie gehen wir als Gemeinde um. Und da heißt es, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also erstmal vielleicht so ein bisschen, also entweder leben wir im Geist oder wir wandeln im Geist, was soll das sein? Aber ich finde, das, was dieser Vers ausdrückt, ist für mich die Grundlage von dem geworden, was Umgang und wie wir miteinander umgehen in der Gemeinde, was das ausmacht für mich. Das ist wie so eine Grundperspektive, so ein Grundmottosatz, der das alles trägt. Er bringt das auf den Punkt, was Paulus im ganzen Kapitel 5 dann gesagt hat. Christen, also Menschen, die glauben an Jesus Christus, das sind Menschen, die haben ein neues Leben durch den Heiligen Geist erhalten. Die leben jetzt im Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist. Sie haben ein neues Leben bekommen. Und dann sagt Paulus, die ihr dieses Leben bekommen habt, ihr sollt jetzt auch darin wandeln. Also ihr sollt das praktisch ausleben. Nach dem Motto, lebe das, was du bist. Und diese Perspektive ist für mich die Grundlage geworden. Wir sind Christen, das heißt, wir leben hier als Gemeinschaft nicht aus uns selbst. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch den Heiligen Geist ein neues Leben bekommen haben, eine neue Ausrichtung in unserem Leben erfahren haben, dass wir neu geworden sind durch den Heiligen Geist, dass er in uns lebt. Und dass er in uns lebt, dazu soll praktisch die andere Hand passen, die das ergänzt. Also das, was wir sind, was wir geworden sind, das sollen wir auch leben, sagt Paulus. Das ist ja seltsam, wenn das nicht aufeinander passt. Das passt nicht. Deswegen soll das, was wir sind, passen mit dem, wie wir leben. Und das Wichtige hierbei ist, und das glaube ich, das passiert schnell mal, dass wir hören, wir sollen so sein. Das, wir sollen das selber machen. Aber das, was Paulus hier sagt, ihr seid bereits durch den Heiligen Geist neu geworden. Ihr seid eine einzigartige Gemeinschaft. Ihr seid das Volk Gottes geworden. Ihr seid Gemeinde von Jesus Christus. Ihr seid sein Leib. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes geworden. Und dazu lebt einfach so. Lebt so, wie es dazu passt. Und nach dieser Aussage, nach dem, was hier miteinander zusammenpasst, dann sagt er, wie sieht das denn jetzt konkret aus? Wie kann das denn jetzt konkret werden in einer Gemeinde vielleicht von 30, 40 Mann, bei euch in einer Gemeinde von 250, 300 Menschen, die da zusammen sind, die neu geworden sind durch den Heiligen Geist? Wie kann das jetzt aussehen? Wie kann ein Leben von Christen aussehen, dass das zusammenpasst? Dass da über eine Übereinstimmung ist? Dass es also eine Übereinstimmung gibt zwischen dem Geist Gottes, der Friede, Freude, Liebe wirkt, Freundlichkeit, der Geduld wirkt. Wie kann das aussehen, dass das in der Gemeinde auch so ist? Nicht, dass das irgendwie schief wird, denn wenn es schief wird, dann hat irgendjemand, dann wird es nur noch Krampf und dann wird es nur noch schmerzvoll für viele. Und das ist wirklich die grundlegende Perspektive. Wir sind nicht hier, weil wir sagen, wir bauen uns hier einen Himmel auf Erden selber. Wir sind so tolle Menschen, wir machen das alles von uns, sondern die Perspektive ist, ihr seid durch den Geist neu geworden. Ihr habt ein neues Leben erhalten, er hat euch befähigt, er hat euch neu gemacht, euch ist vergeben, ihr seid versöhnt mit Gott und jetzt nutzt das, lebt das aus. An einer anderen Stelle sagt Paulus, ihr seid Kinder des Lichts, also ihr lebt im Licht, also dann leuchtet, dann lasst das Licht strahlen. Und das Spannende ist, bevor Paulus anfängt, das positiv zu entfalten, was das heißt, stellt er im Vers 26, wie dem Vers 25 gegenüber, eine Gefahr, eine Haltung von Menschen, wo er sagt, wenn diese Haltung da ist, dann wird es sehr schwierig. Dann gibt es ein grundlegendes Problem, weil die Haltung, die hier jetzt beschrieben wird, die ist Gift für eine christliche Gemeinschaft. Die wird alles kaputt machen. Da heißt es, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Dieses Wort eitler Ehre trachten, das ist so ein sehr altbackenes Wort. Und da steht im Griechischen das Wort kenodoxos. Und das wird sich wörtlich zusammensetzt, könnte man sagen, leere Ehre oder leere Ruhm oder so. Und das könnte man dann sagen, sowas wie man sucht als Mensch nach, es beschreibt einen Menschen, der danach sucht, der sich ausstreckt danach, dass er sich Lob und Ehre und Ruhm einheimst und das auf unbegründete und unverdiente Art und Weise. Also man, vielleicht würde man heute sagen, das ist jemand, der ist sehr eingebildet und ehrgeizig, der ist sehr großsprecherisch und prahlerisch, aber da ist nichts dahinter, aufgebläht. Und er sagt ja, wenn es sowas gibt, so Kenodoxos, also wenn es das gibt, dass Menschen danach trachten, wenn ihr danach trachtet, nach dieser leeren Ehre, dann sagt er, dann haben wir ein Problem in der Gemeinde. Denn dieses Verhalten, diese Haltung, auf sich selbst bezogen, sich selbst was einbilden auf sich, davor warnt Paulus, weil er sagt, die Konsequenzen, die sind fatal, die machen alles kaputt. Denn es wird dazu führen, dass ihr einander nur noch herausfordert und einander beneidet. Und das, sagt er, ist Gift für die christliche Gemeinschaft. Denn sollte es dann sein, dass dieser Gedanke vorherrscht in einem und andere Menschen verbocken etwas, sie machen einen Fehler, sie werden schuldig aneinander, dann kommen die anderen Menschen mit so einer eitlen Ruhmsucht, die sich selber so gut darstellen wollen, und die ertappen diese Menschen dabei und dann zeigt sich schnell, wohin das führt. Denn diese Perspektive, die nur auf sich selber achtet, die blickt auf den anderen herunter und wird schnell die ganze Atmosphäre kaputt machen. Er wird abschätzig behandelt, der den Fehler macht, und auf ihn wird herabgeblickt. Schau dir doch mal an, was derjenige schon wieder gemacht hat. Das finden wir aber nicht so gut. Schade, schade, dass es nicht geklappt hat bei ihm. Und wenn ich das so sage, dann fällt mir auf, und mir ist es wieder in der Vorbereitung auf die Predigt bewusst geworden, wie schnell ich doch so ein Denken mir angeeignet habe, so eine Haltung. Da sehe ich einen Mitstudenten, der hat sich scheinbar ein paar Wochen auf ein Referat vorbereitet und dann steht er da vorne und irgendwie druckst er rum und es ist auch inhaltlich nicht so und dann denke ich mir, Mann, der Arme, der kann es einfach nicht. Der ist halt nicht so klug und nicht so gescheit im Kopf, nicht so intelligent. Und wenn der andere dann vielleicht auch noch zusätzlich einen kleinen Fehltritt begeht oder auch noch irgendwie einen Fehler dann macht, dann kommen so schnell Gedanken in mir hoch, wo ich mich in Verhältnis setze zu dem anderen, wo ich mich aber erhebe darüber und mir was einbilde, Wunder war's, was ich doch kann und wie armselig das Ergebnis von dem ist, der da was gemacht hat. Und das kann alles nur im Kopf erstmal sein, dass da Gedanken kommen, wo ich mich überhebe über den anderen, wo ich den anderen runtermache, wo ich mich vergleiche und besser fühle, weil der andere einen Fehler gemacht hat. Und dann soll es das sogar noch geben, auch in christlichen Gemeinschaft, dass man solche Gedanken gegenüber Dritten auch noch ausdrückt. Ach, hast du das mitbekommen? Er hat ja sich so Mühe gegeben, aber er hat es wieder nicht geschafft. Das ist wirklich, wirklich traurig. Er hat schon wieder versagt. Er kämpft echt schon lange mit dieser Thematik, aber das kriegt er nicht hin. Vielleicht sollten wir nochmal extra für ihn beten. Dann wird das vielleicht nochmal was. Ach, die Frau so und so, die singt ja immer so laut. Und dann auch oft noch so falsch. Vielleicht müsste man der doch mal sagen, dass das nicht so gut ist. Das stört einfach nur. Ein bisschen peinlich. Jetzt hat er doch glatt wieder den Fehler gemacht. Und vielleicht kommt euch das bekannt vor. Und ich merke, wenn so ein Muster, so sich selbst auf sich selbst einzubilden und den anderen niederzumachen, nicht nur bei mir ist, sondern bei anderen ist, dann wird Gemeinde schnell ein Ort, der eigentlich genau das macht, was er nicht sein sollte, dann wird es zu einem schrecklichen Ort, zu einem vergifteten Ort, wo ich Angst haben muss, dass ich mit dem, was ich tue, ständig irgendeinen Fehler mache, irgendwas mache, was anstößig ist und was andere dazu bringt, dass sie sich erheben. Die vermeintlich Schwachen, die Fehler machen, vielleicht das auch noch zugeben, wie blöd, die werden ausgegrenzt, auf die wird herabgeblickt. Und Paulus führt auf, deswegen sagt er den Vers 26 nach 25, da sagt er, wenn so eine Haltung bei euch ist, dann passt das überhaupt nicht mehr zusammen mit dem, was der Heilige Geist in euch wirkt. Barmherzigkeit, Geduld, Liebe, Freude, diese Haltung, die macht das alles kaputt. Die macht das kaputt, was ihr seid, und die macht das kaputt, wozu ihr berufen seid als Gemeinde. Wo ich keine Ecken und Kanten haben darf, weil ich Angst haben muss, dass wenn ich den anderen stoße, er sich über mich erhebt und niedermacht. Das ist ein Ort, an dem ich nicht gern sein möchte. Und vor dieser Gefahr, dieser Selbstüberhöhung und des Eigenlobs warnt Paulus eindrücklich und sagt, das ist die Haltung, das muss ich zunächst mal sagen, die kann nicht zusammenpassen mit dem Leben im Heiligen Geist. Und das ist eine Gefahr, die hat er bei den Galatern gesehen, die sehe ich bei mir und vielleicht seht ihr die auch bei euch. Aber jetzt kommt Kapitel 6 und in diesem Kapitel schreibt Paulus jetzt einen neuen Weg. Einen neuen Weg, der die Gemeinde auszeichnen soll und sagt, das ist der Weg, der dem entspricht, wie der Heilige Geist ihn sich vorstellt und wie er ihn gewirkt hat. Dort heißt es, liebe Schwestern und Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dieser neue Weg erzeichnet sich durch eine neue Haltung und einen neuen Umgang miteinander aus. Und derjenige, der von einer Verfehlung ereilt wird, das ist ein sehr breites Wort. Also das kann Schuld bedeuten, dass jemand schuldig geworden ist. Es kann aber auch bedeuten, dass es einfach ein Missgeschick ist. Ein Fehler, der vielleicht groß oder klein ist. Und wenn so etwas passiert, jemand einen Fehltritt begeht, egal ob wissentlich oder unwissentlich, dann soll der nicht abschätzig behandelt werden. Der soll nicht angeprangert werden und der soll auch nicht hintenrum schön als Gebetsanliegen durch die Gemeinde gereicht werden. Nein, die Aufgabe ist, ihm wieder zurechtzuhelfen. Ihm zu helfen. Und das nicht von oben herab mit drohendem Zeigefinger und in einer Überheblichkeit, sondern mit sanftmütigem Geist. Liebevoll und barmherzig soll es sein. Und das heißt, bitteschön, das ist diese andere Extrem, wo man jetzt verfallen kann, dass man in Gemeinde nicht mehr darüber reden darf, was nicht gut läuft. Es geht nicht darum, dass Unschönes, was passiert ist, dass Schuld, die passiert ist, dass die nicht benannt werden darf. Dass man alles bagatellisiert und sagt, ach, ist doch nicht so schlimm, wir vertuschen das, das muss ja keiner wissen. Darum geht's nicht. Deswegen spricht auch dieser Text ganz klar davon, sagt Paulus davon, wenn eine Verfehlung ereilt wird, und er geht davon aus, das ist auch bekannt, das, worum es Paulus geht, ist, dass dieser Mensch nicht abgeurteilt wird, sondern dass ihm liebevoll geholfen wird und ihm mit sanftmütigem Geist, also einem Geist, der dem entspricht, wie der Heilige Geist auch mit uns umgeht, dass das zusammenpasst. Ziel ist, dass er sich wieder zurechtfindet, dass er wieder auf den rechten Weg kommt. Also nicht, dass er sich schlecht fühlt oder in Sack und Asche durch die ganze Gemeinde trottet und sagt, ich bin am Ende, sondern dass er wieder zurechtgeholfen wird und dass er wieder einen Weg findet. Und das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, denn Fehler, Schuld und Missgeschicke in der Gemeinde, die sollen nicht totgeschwiegen werden. Die sollen nicht heruntergespielt werden, aber das Benennen von Schuld und das Offenlegen davon, dass was nicht gut gelaufen ist, das soll nicht das Ziel haben, den anderen runterzumachen oder ihn in die Ecke zu stellen, sondern Ziel soll immer sein, sagt Paulus, ihm, dem anderen wieder zu helfen, sich am anderen zu orientieren. Und das ist ein Unterschied, der deutlich wird, denn der, der eingebildet ist, aus Vers 26, der, der selbstgerecht, könnte man sagen, der aufgebläht ist, der nach eitler Ehre trachtet, der schaut auf sich selbst und will sich gut dastehen lassen. Und dann kommt ihm genau das Missgeschick des anderen gerade recht. Denn den kann er nehmen und wenn er den anderen runtermacht, steht er höher da. Aber der Blick auf den anderen soll nicht dazu führen, dass ich mich selber überhöhe oder besser dastehen lasse, sondern er soll sanftmütig sein und soll den anderen voll im Blick haben. Und mit dem Ziel haben, nicht, dass ich mich besser fühle, nicht, dass es mir irgendwie gut geht dabei, dass ich denke, ja, ich hab's, sondern dass man gerade dem anderen hilft und sagt, der ist mir wichtig. Das ist Teil der Frucht des Geistes. Das ist das, was der Geist bewirkt. Und ich will das mal zuspitzen in zwei Sätzen. Mit Paulus könnte man sagen, das Problem in der Gemeinde ist nicht, dass es dort zu Fehlverhalten kommt und dass dort Menschen sind, die aneinander schuldig werden. Das ist nicht das Problem in der Gemeinde. Sondern das Problem ist in der Gemeinde dort, wo Menschen sich selbst auf sich etwas einbilden, weil andere Fehler gemacht haben. Also das Problem, nochmal, ist nicht, dass wir Menschen sind, die miteinander umgehen, die Ecken und Kanten haben und die sich stoßen. Das sagt der Paulus, das ist nicht das Kernproblem. Sondern das Kernproblem ist dort, wo Einzelne anfangen, sich selbst zu überheben, weil andere Fehler gemacht haben. Das ist das Kernproblem. Der Umgang mit Fehlern ist das Problem, nicht Fehler, nicht Schuld, sondern der Umgang mit Schuld. Da, sagt Paulus, da müsst ihr drauf achten. Und ich finde, das wird noch deutlicher, wenn man diesen Halbsatz danach noch mitliest und sieh auf dich selbst, dass du nicht versucht werdest. Also eine doppelte Warnung eigentlich, wo Paulus sagt, wenn du schon jemand bist, der wirklich den anderen im Blick hat und der an anderen sich orientiert und sagt, ich will dir helfen, dass du wieder auf den rechten Weg findest, wirklich, weil es mir um dich geht, weil du mir wichtig bist, dann sagt Paulus, dann achte in dieser Situation ganz besonders auf dich. Dass du nicht selbst anfängst zu sagen, ach, mir würde das nicht passieren und dann selbst genau in dieselbe Falle reintappst. Sondern dann achte ganz besonders auf dich. Und in den Versen nach, Vers 2, in Versen 3 bis 5 und später, da ruft Paulus dazu auf, wie denn so ein Umgang mit sich selber aussehen kann. Dass man nämlich vor Gott sich überlegt, kann ich etwas zum Rühmen finden vor Gott? Kann ich also, wenn ich mich jetzt ehrlich betrachte, komme ich denn wirklich dann dazu, dass ich sage, ich bin besser als der andere? Und da wird dann ausgeführt, eigentlich nicht. Wenn du ehrlich vor dir selbst bist, sagt Paulus, dann kommst du dazu, dass du nicht am Ende dich selbst überhöhst und sagst, ja, ich bin es wirklich, ich bin wirklich der ganz Tolle. Ich habe auch noch ein Recht dazu, eingebildet zu sein, weil ich besser bin als der andere, der dauernd Fehler macht. Sondern dann führt es dazu, nicht mehr eingebildet zu sein, sondern demütig zu werden und zu kennen, ich bin kein Deut besser als der andere. Ich muss eigentlich bei mir bleiben und erst schauen, wo sind meine Punkte, die ich aufräumen soll. Und da sagt Paulus, gerade wenn du anderen hilfst, wenn du anderen zurechthelfen willst, dann achte ganz besonders darauf, dass du nicht in die Falle tappst und aufgrund von Überheblichkeit oder einer Aufgeblähtheit selbst in die Falle zu tappen. Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir einander, alle, die wir schuldig werden aneinander, die wir Sünder sind, dass wir einander dort liebevoll begegnen, so wie Jesus den Jüngern immer wieder neu liebevoll begegnet ist. Und er nicht von oben herab dem Petrus beispielsweise begegnet ist, in Johannes 21, sondern ihm immer liebevoll neu begegnet ist und ihn versucht hat, ganz bei ihm zu sein und ihm zurechtzuhelfen. Und Vers 2 geht da sogar noch ein Stückchen weiter und sagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wir sollen in der Gemeinde nicht nur geduldig und sanftmütig und liebevoll und mit Barmherzigkeit und mit Gelassenheit mit denen umgehen, die Fehler machen, sondern wir sollen sogar denen, die Fehler machen und die vielleicht immer wieder Fehler machen, die Begrenzung erleben und die Ecken und Kanten haben, denen sollen wir zurechthelfen, denen sollen wir die Lasten tragen. Einander die Lasten tragen. Und das heißt für mich in einem Bild gesprochen, dass es nicht mehr darum geht, dass wir uns miteinander vergleichen und dass das dazu führen soll, dass ich mich über den anderen überhebe und ihn klein mache, sondern einander die Lasten tragen heißt, dem, der auf dem Boden liegt, sich selbst herunterzubeugen und ihn hochzuheben, ihm unter die Arme zu greifen. Also nicht versuchen, mit dem Ellbogen den anderen runterzudrücken und zu sagen, ich bin der Tolle hier, sondern gerade die andere Richtung, sondern runterzubeugen und dem anderen die Lasten zu tragen. Und dann kann das mal sein, dass
ich den anderen trage für eine Zeit, weil es eine schwere Zeit hat. Und dann ist es aber wieder so, wenn ich eine schwere Zeit habe, dann sind andere Menschen da, die mir dann unter die Arme greifen und mir die Lasten tragen. Und ich denke, dass einige von euch das auch schon sehr erlebt haben, dass sie in dieser Gemeinde getragen wurden, dass ihnen unter die Arme gegriffen wurde. Und ich finde, dann wird die Perspektive ein ganz andere in diesem Text. Gemeinde soll kein vergifteter Ort sein, wo ich am Sonntagmorgen oder im Hauskreis oder bei Gemeindeveranstaltungen immer noch gucken muss, dass meine Ecken und Kanten bloß nicht auffallen und die ich verstecken muss, weil ich sonst irgendwie klein gemacht werde. Und Gemeinde ist auch nicht ein Ort, wo wir sagen, ach, Ecken und Kanten gibt's bei uns nicht, sondern es ist ein Ort, wo wir uns bewusst werden, wir werden schuldig aneinander und wir tun uns weh. Aber wir wollen trotzdem einander unter die Arme greifen und wir wollen uns helfen, wir wollen uns einen guten Ort geben. Gemeinde soll ein guter, ein lebensfördernder Ort sein. Kein Ort, wo ich nach Hause gehe und sage, boah, nochmal will ich da nicht hingehen. Sondern es soll ein Ort sein, wo Menschen durch den Geist Gottes, wo ihnen geholfen wird und wo wir die Kraft bekommen, einander die Lasten zu tragen. Und ich denke, dass viele von euch sagen, ja, ich habe solche Lasten und brauche es, dass andere mir beim Tragen helfen. Gemeinde ist kein Ort, wo ich mich schämen muss, wo ich ausgegrenzt werde für meine Schuld und mein Versagen, für meine Fehltritte, sondern Gemeinde ist ein Ort, wo ich weiß, mir wird geholfen, und zwar sanftmütig. Mir wird geholfen, Menschen gehen mit mir um und versuchen mir, meine Lasten bei diesem Tragen zu helfen. Und ich will das lernen. Ich für mich, wenn ich wieder nach Eversbach jetzt gehe und dort Studierende habe, wo man sich immer wieder stößt, seit 4 Jahren jetzt schon. Aber ich will das einüben, dass ich nicht überheblich werde, dass ich mir nicht auf mich selbst was einbilde wegen meinen Stärken, sondern dass ich sage, ja, dann helfe ich ihm wirklich und versuche, die Lasten mitzutragen. Und ich weiß, auch er trägt mich manchmal in den Sachen, wo ich es nicht schaffe. Und ich schließe mit einem Satz, wo das nochmal zusammenfasst. Wenn wir als Christen im Geist leben, und das tun wir, wir leben im Geist, weil er uns neues Leben geschenkt hat, dann lasst uns auch in Übereinstimmung mit diesem Geist handeln, und zwar so, dass wir nicht eingebildet sind, dass wir nicht hochmütig sind und unser eigenes suchen, sondern dass wir befreit sind, uns am anderen zu orientieren und liebevoll dem zu begegnen, der schuldig geworden ist, und dass wir einander die Lasten tragen. Dann erfüllen wir den Willen Jesu Christi. Amen. Lieber Jesus Christus, du siehst, wie schwer es manchmal ist, mit den eigenen Ecken und Kanten umzugehen und auch mit den anderen. Und wir brauchen deinen Heiligen Geist in uns ganz neu. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns anrührst und dort Veränderung schenkst, wo wir es brauchen. Dass du uns schenkst, dass wir liebevoll und barmherzig miteinander umgehen können. Dass wir die Fehler des anderen nicht nutzen, um uns selbst besser darzustellen, sondern dass wir einander die Lasten tragen, dort, wo wir sie haben. Danke, dass du das wirkst in uns. Und dass du uns dieses neue Leben geschenkt hast, dieses Leben, wo nicht vergiftet ist, sondern wo wirkliches Leben in Fülle ist. Amen.